Moin. Hallo. Ich bin schon wieder etwas lauter als gedacht, aber dann spreche ich halt nicht ganz so laut. Hallo am Video. Kurze Frage, bevor wir loslegen. Ich weiß, dass noch mehr Menschen jetzt quasi, also nicht jetzt, aber irgendwann zugucken, weil die nämlich nicht hier sein können, aber sich die Videos anschauen. Aber können Sie mir mal kurz so ein Stimmungsbild geben, wie es Ihnen geht in dieser Vorlesung? So mit Daumen oder mit Gesichtern, ist es okay? Macht es Ihnen Spaß? Geht es zu schnell mal irgendwie? Scheint okay zu sein. So mittel, gut, mittel ist auch in Ordnung. Ich habe jetzt keine großen Beschwerden gesehen. Wünsche gerne äußern. Und note to self, aber ich benutze sie jetzt quasi mit, dass ich im Zweifel immer einen Tick größer und einen Tick deutlicher schreibe in den Text.
Wurde das Ihnen geschrieben? Also wurde das
Jemand hat gesagt.
Ich finde, es geht eigentlich so, wie Sie es sagen.
Vielen Dank. Ich orientiere mich auch im Wesentlichen an den Leuten, die ich hier sehe. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass Lautstärke, Schriftgröße und so funktioniert haben. Aber für Leute, die nicht hier sein können und die Videos gucken, die meinten, dass dann teilweise die Auflösung nicht hoch genug ist, damit man es so weit vergrößern kann, dass es alles so funktioniert. Und deswegen gebe ich mir Mühe, da ein bisschen mehr drauf zu achten. Das heißt, ich muss jetzt quasi immer ein bisschen in die Kamera mitdenken. Und wenn Sie mir aber helfen und im Zweifel sagen, ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein oder die Indizes sind nicht deutlich genug, dann kriege ich das, glaube ich, hin. Ansonsten ist es echt schwierig, weil ich natürlich auf Sie schaue und auf Sie einen einigermaßen zufriedenen Eindruck mache. Gut. Ich schreibe gerade die neue Übungsserie. Machen wollte. Egal. Letztes Mal haben wir mit ein bisschen Mühe, aber hoffentlich vielen Aha-Momenten über Anwendungen vom Homomorphiesatz gesprochen. Ja?
Ich hatte noch eine Frage.
Ja, gerne.
Bei den Doppelpunkten ist das dieselbe, also sind dieselbe Bedeutung wie bei also Nebenklassen?
Mir ist nicht klar, welche Doppelpunkte Sie jetzt gerade
Ja,
meinen.
bei der Bemerkung
Ah!
beispielsweise jeder Doppelpunkt U.
Ah, ja. Die Notation mit diesen senkrechten Strichen und den Doppelpunkt in der Mitte ist die Notation für den Index. Der Index einer Untergruppe in der großen Gruppe bezeichnet die Anzahl der Rechtsnebenklassen. Das heißt, wir schreiben, das ist eine natürliche Zahl, wenn alles endlich ist oder wenn wenigstens diese Menge der Nebenklassen endlich ist. Das kann unendlich sein, aber bei dem Fall sprechen wir hier normalerweise gar nicht. Und das ist tatsächlich erstmal nur Notation. Und ich habe, glaube ich, als ich es eingeführt habe, auch gesagt, dass manche Bücher oder so das anders schreiben, nämlich mit so eckigen Klammern. Da gibt es einen Zusammenhang zur Galois-Theorie. Haben Sie mehr Fragen dazu?
Nein, ich wollte nur interessieren, ob es ein Unterschied ist, ob ich jetzt dieses Doppelpunkt mit einem Querstrich ersetzen würde.
Mit einem Querstrich definitiv, denn ein Querstrich wäre ja das.
Nee, also quasi ein Slash.
Meinen Sie ein Schrägstrich?
Ja.
Und Slash nicht bei Slash.
Ja,
Das.
genau.
Ja, es ist ein Unterschied. Das ist eine Menge und die ist immer definiert, auch dann, wenn die nur eine Untergruppe ist und kein Normalteil. Wenn Sie das schreiben, dann müssen wir es differenzieren. Also da können Sie auch einfach diese Menge nehmen und die Mächtigkeit davon. Dafür wäre das dann angemessene Notation. Wenn U ein Normalteiler ist oder Sie eine Gruppe haben, können Sie über die Ordnung der Faktorgruppe sprechen. Die Zahl, die rauskommt, ist die gleiche wie der Index, aber es sind unterschiedliche Dinge. Einmal ist es, also die Notation ist deshalb unterschiedlich, weil es unterschiedliche Sachen sind. Aber wenn Sie jetzt darüber reden, ist in beiden Fällen die gleiche Anzahl gemeint, dann würde ich sagen, so wie ich die Notation verwende, ja. War das Ihre Frage?
Ja.
Ach, gut, okay. Noch mehr, bevor wir anfangen mit der Bemerkung? Denn ich wollte jetzt nicht nochmal Sachen vom letzten Mal wiederholen, da haben wir ja wirklich lange rumgerechnet. Und heute gibt es mindestens eine Gelegenheit, wo ich nochmal ein bisschen feiern kann, was der Homomorphiesatz kann. Dann mache ich das nicht jetzt. Gut. In Bemerkung 3.4 gucken wir uns mehrere Sachen an. Wir beginnen mit so einer kleinen, aber total nützlichen Eigenschaft von Untergruppen, die Index 2 haben. Und jetzt kann ich nochmal wiederholen, auf Ihre Frage zurückkommt, dass der Index 2 ist, bedeutet, dass es von dieser Untergruppe nur genau zwei Nebenklassen gibt, egal ob man rechts oder links Nebenklassen nimmt, die Anzahl ist ja gleich, nämlich die Untergruppe selber und dann noch eine andere. Das ist interessant, das werden wir gleich sehen. Daraus folgt dann, dass diese Untergruppe ein Normalteiler ist und das ist vielleicht erstaunlich. Wenn es also nur genau zwei Rechts- bzw. Linksnebenklassen gibt, dann sind auch automatisch die Rechts- und Linksnebenklassen immer gleich, egal welchen Vertreter man nimmt. Und jetzt könnte man denken, naja, es gibt ja auch nur eine, die nicht die Untergruppe selber ist, und genau das ist der Punkt. Also gucken wir uns das kurz an. Da der Index 2 ist, dröseln wir das einmal für uns auf. Hat U genau zwei Rechtsnebenklassen bzw. Linksnebenklassen. Ich schreibe beides hin, weil wir beides brauchen. Nebenklassen ist U selber. Also U mal Einzelelement. Die vom Einzelelement repräsentierte Nebenklasse ist die Untergruppe selber. Anstelle des Einzelelements kann ich da auch irgendein Element aus U hinschreiben, egal welches, ist immer dieselbe Nebenklasse. Jetzt habe ich noch eine andere. Und um zu zeigen, dass jetzt bei dieser anderen, und zwar egal, welche Repräsentanten ich nehme, es egal ist, ob ich die Rechts- oder die Linksnebenklasse nehme, das ist die gleiche Menge. Um das zu sehen, müssen wir uns einmal erinnern, wie man eine Gruppe zerlegen kann, also quasi eine Partition der Gruppenelemente finden kann mit Hilfe der Nebenklassen. Wer erinnert sich noch, wie das geht? Das ist jetzt ein bisschen her, aber es ist die einzige Zutat, die wir hier brauchen. Genau, es war die Idee, die da eingeflossen ist. Ich schreibe das mal hin, dann können wir gucken, ob das, was das war, was Sie meinten. Außerdem wissen wir, und da kann ich dann vielleicht gleich noch ein Zitat raussuchen, außerdem wissen wir, hier ist die Schreibung als disjunkte Vereinigung von U mit U mal G. War das das, was Sie meinten? Diese Zerlegung von G in die Nebenklassen? Genau, vielen Dank. Das ist genau die Idee, die wir brauchen. Wenn ich mir jetzt irgendein Element schnappe, was nicht aus U kommt, dann muss das ja eine Nebenklasse repräsentieren, die nicht U ist. Es gibt aber nur eine andere, also muss das diese andere sein. Das heißt, egal was für ein kleines G ich nehme, ich bekomme das. Jetzt kann ich mir das aus Sicht von Mengen auch noch anders anschauen. Wenn G die disjunkte Vereinigung von U und U mal G ist, dann heißt es auch, dass wenn ich die Elemente, die im U liegen, aus G rausschneide, dass dann nur noch genau die übrig bleiben, die U mal G liegen. Aber das Gleiche würde gelten, wenn ich da jetzt die Linksnebenklasse G mal U hinschreiben würde. Gleiche Idee, wir haben auch eine Zerlegung in Linksnebenklassen. Schreibe ich meine Rechnung dazu. Und genauso. Stimme sortieren. Stimmtest. Vormittagsstimmtest. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt bei allen den Reflex auslöse, sich auch zu äußern. Wenn ich jetzt Linksnebenklassen betrachte, dann kann ich genau dasselbe machen. Und ich nenne jetzt den Vertreter wohl deshalb anders, weil das dann vielleicht leichter zu unterscheiden ist. Hier argumentiere ich mit Linksnebenklassen, aber genau auf die gleiche Art. Ich schnappe mir jetzt halt Elemente aus G ohne U. Und wenn ich dann die entsprechende Linksnebenklasse hinschreibe, dann sind das auch wieder genau die Elemente aus G und U. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, dann bekommen wir, dass ich vergessen habe, auf die Tafel umzuschalten. So. Wer hat die Videoleute? Es ist also U mal G, wieder für alle Gruppenelemente, ist U mal G das gleiche wie, jetzt schaue ich hier nach oben, G ohne U einfach als Menge gedacht. Und das ist aber auch das gleiche, wenn ich jetzt in die zweite Zeile schaue, wie G mal U. Naja, aber wenn für alle Gruppenelemente die Rechts- und die Linksnebenklasse für U jeweils gleich sind, und wir haben nur einen interessanten Fall, dann ist diese Untergruppe U ein Normalteiler. Okay, das ist wichtig, sich zu merken. Wenn Sie Lust haben, denken Sie darüber nach, ob für Index 3 sowas auch stimmt, ob man da so ähnlich argumentieren könnte. Wir haben es jetzt für Index 2 gemacht und es ist super, super praktisch. Ja.
Wenn wir das jetzt selbst hätten aufschreiben wollen,
ja.
Hätten wir, wo Sie jetzt G gleich bis die Vereinigung von U mit U mal G geschrieben haben, hätten wir die G vorneweg einführen müssen?
So, im Fließtext ist es in Ordnung, das danach zu machen. Stilistisch schöner ist es, meiner Auffassung nach, wenn man Variablen vorher einführt, spätestens dann, wenn Sie mit Kantoren arbeiten, müssen Sie es vorher machen. Nachgestellt für Altkantoren ist nicht korrekt. Ja, richtig Frage. Ich hatte gerade noch einen anderen Kommentar dazu, Augenblick. Sollen wir dieses Lemma nochmal kurz raussuchen, was wir da zitiert haben, mit dieser disjunkten Zerlegung? Ja, ich meine, das war irgendwas in Kapitel 2. Ich würde sagen Lemma 2.4. Gucken wir mal, ob das stimmt. Das war relativ am Anfang von Kapitel... Ja, Lemma 2.4. Und das ist die Begründung für das, was hier in diesen zwei Zeilen steht. Deswegen schreibe ich das hier an. Und das war Teil A von Bemerkung 3.4. Hier kommt Teil B. Da kommt jetzt ein Bild mit einem Quadrat, das manche vielleicht schon kennen, vielleicht auch alle. Und das heißt, ich muss da vielleicht gar nicht so viel erklären. Wir veranschaulichen jetzt, so vielleicht, ja. Wir wollen jetzt eine Gruppe veranschaulichen, indem wir erklären, was die Gruppenelemente machen. Und das ist auch ein beliebtes Instrument in der Gruppentheorie, Verknüpfung mit anderen Bereichen der Mathematik, zum Beispiel Geometrie, Graphentheorie oder sowas. In diesem Fall schnappen wir uns dieses Quadrat und wir wollen die Symmetriegruppe des Quadrats angucken. Damit ist gemeint die Menge der Abbildungen, die das Quadrat auf sich selbst abbilden und ob sie es jetzt gefüllt betrachten oder nicht, nur die Linien, nur ist alles egal, kommt immer die gleiche Gruppe raus. Aber wichtig ist, dass das Quadrat da bleibt, wo es ist. Wo die Ecken dürfen ihre Plätze tauschen, die Kanten dürfen ihre Plätze tauschen und wenn Sie das Innere mit betrachten, dann tauschen da halt auch Punkte ihre Plätze. Aber wichtig ist, dass das Quadrat sich nicht im Raum wegbewegt und dass es auch nicht irgendwie verzerrt wird oder größer oder kleiner wird. Man kann das alles ordentlich machen mit Bijektionen und dann wird da so eine Punktmenge festgelassen und das ist alles abstandserhaltend, bla bla bla. Machen wir jetzt nicht, ich mache es kurz anschaulich. Denn worauf ich hinaus will, ist, dass wir die Bewegung dieses Quadrats verstehen können, indem wir einfach nur sagen, wohin die Eckpunkte gehen. Das heißt, dann sind wir plötzlich bei der symmetrischen Gruppe Sym 4 und können uns fragen, welche Permutationen der Punkte 1, 2, 3, 4 dieses Quadrat, so wie wir es da sehen, respektieren in seiner Form, denn das tun nicht alle. Interessante kleine Aufgabe. Oh, die Übungsserie ist ja noch nicht fertig. Oh. Okay, gut. Nein, nicht jetzt die Übungsaufgabe schreiben oder wenn, dann nur eine kleine Arbeitsgruppe in meinem Kopf. Ich möchte jetzt gewisse Bewegungen dieses Quadrats, also gewisse Symmetrien ausdrücken, indem ich einfach nur hinschreibe, was mit den Eckpunkten passiert. Und so ist es hier aufgeschrieben. Wir sehen also Drehungen um den Mittelpunkt des Quadrats und je nachdem, ob sie um 90, 180, 270 oder 360 Grad drehen, bewegen sich dann halt die Eckpunkte entsprechend. Das ist hoffentlich alles anschaulich. Und wenn Sie das als Permutation aufschreiben wollten, das können wir mal machen, wie würden Sie als Permutation in der Sym 4 die Drehung D aufschreiben? Was wäre das für ein Element in der Sym 4? Kann es jemand sagen? Ja.
Beziehungsweise als eine Transposition, also als in einer Klammer.
In einer Klammer. Ja. In einer Klammer finde ich gut, ich schreibe das mal hin und bedenke nochmal, was das Wort Transposition macht. Okay. Erstmal gucken, ob Sie richtig verstanden haben. Meinen Sie das so?
Was ist das für eine Art von Kommunikation? Wie heißen diese Wörter? Wenn ich die Klammer aufmache und dann stehen da Zahlen und dann mache ich wieder zu. Wie heißen die erstmal ganz allgemein? Ja?
Zyklus.
Zyklus? Und was ist für einer? Es kann keiner länger erkennen. Was ist also für ein Zyklus? Ja, denn? Das ist der Vierzyklus. Und das ist keine Transposition. Denn Transposition ist ja einfach nur ein Sondername für welche Zyklen?
Zwei Zyklen.
Zwei Zyklen, genau. Zwei Zyklen können wir auch Transposition nennen. Die beiden Wörter können Sie austauschbar benutzen. Bitte nicht für andere Zyklen verwenden und bitte auch nicht. Also, Danke ist nämlich auch so ein Prüfungsklassiker. Ein anderer Prüfungsklassiker ist, dass Leute zu allen Permutationen immer Zyklen sagen. Das ist auch Käse. Es gibt Permutationen, die keine Zyklen sind. Also keine einzelnen, sondern wo das so mehrere hintereinander sind. Und dann ist es streng genommen halt kein einzelner Zyklus mehr. Deswegen sollte man dieses Wort auch nicht so allgemein verwenden, sondern dann bitte trennen. Wenn Sie allgemein von diesen Abbildungen sprechen, dann sagen Sie bitte einfach Permutation. Das Wort ist gut, das ist genau dafür da. Und wenn Sie spezifizieren wollen, dann achten Sie einmal kurz drauf, was sind Zyklen, was sagt man für so Mehrfachzyklen, wann lohnt es sich einfach zu beschreiben, was die Abbildung genau macht. Und das können wir zusammen üben. Dafür ist unter anderem auch der Workshop. Gut, aber erstmal war auf jeden Fall die Idee richtig, danke. Das ist die richtige Abbildung. Und dann spielen wir das Spiel vielleicht nochmal. Die Spiegelung S. Wie würde man die als Element im Sinn 4 schreiben? Wer macht das für mich? Und ich muss einmal kurz gucken, was es eigentlich ist, damit ich auch sagen kann, ob es richtig ist. Ja, was wäre das?
Transposition 2, 4.
Genau, Transposition oder 2 Zyklus 2, 4. 1 und 3 bleiben fest, die schreiben wir deswegen gar nicht hin.
Okay. Und jetzt rechnen wir hier so ein bisschen rum und ich hoffe, dass die Rechnungen nachvollziehbar sind. Sonst müssen wir da gleich nochmal drüber reden, ob ich irgendwelche Rechnungen nochmal erklären soll. Erstmal bei diesen Listen habe ich aufgeschrieben, was die 4 Drehungen machen, die es gibt. Dann gibt es insgesamt 4 Spiegelungen, denn wir haben ja 4 verschiedene Arten von Spiegelachsen. 2, die so diagonal durchgehen und 2, die jeweils durch die Mittelpunkte der Seitenlinien gehen. Dementsprechend haben wir auch mal Fixpunkte und mal nicht. Und das sind alle Symmetrien, die es gibt. Und das zu beweisen, ist eine interessante kleine Übungsaufgabe. Wenn Sie wollen, können wir darüber mal reden. Das macht wirklich Spaß. Das kann man relativ elementar machen. Ich mache das mit Kindern manchmal. Jetzt ist der Witz, also wohin ich möchte mit diesem ganzen Beispiel, ist, ich möchte zeigen, dass ein Normalteiler von einem Normalteiler in einer Gruppe nicht unbedingt ein Normalteiler in der großen Gruppe sein muss. Also ich schreibe das einmal vielleicht hier auf den Schnittzettel. Man könnte ja denken, einfach weil Normalteiler so schön sind und so schöne Eigenschaften haben, da könnte man ja auf die Idee kommen, naja, wenn ich jetzt so einen Normalteiler U habe, von G, und jetzt habe ich einen Normalteiler V, von U, wenn das Untergruppen wären, würde man sagen, ja klar, fein, natürlich ist V auch ein Untergruppen von G. Und bei Normalteilern könnte man jetzt denken, da ist V auch ein Normalteiler von G, gerade weil das Wort Teilen drin steckt, und bei Teilen stimmt es ja, bei Zahlen. Aber es ist nicht so. Und dieses Beispiel soll es zeigen. Das ist dann, wenn Sie das interessant finden und vielleicht später mal einen Vortrag halten wollen, im Fachseminar, der aus dem Interview zu tun hat, es gibt diese wunderschöne Erweiterung dieses Begriffes Normalteiler, das nennt man dann Subnormalteiler, da bastelt man so Ketten von Normalteilern und da überträgt sich das. Das heißt, wenn man dann einen Subnormalteiler hat, von einem Subnormalteiler, dann ist es ein Subnormalteiler von der großen Gruppe und dann kann man total schöne Gruppentheorie machen. So, der Werbeblock ist jetzt zu Ende. Ich sehe eine Frage oder eine Frage.
Ja, ich habe mich gefragt, man kann ja Normalteiler über die Ordnung herausfinden.
In welchem Sinne über die Ordnung?
Ja, wir hatten doch, dass ein Normalteiler immer in der Ordnung immer ein Teiler ist.
Genau, das ist die eine Richtung. Aber man kann nicht, indem man Teiler der Gruppenordnung bestimmt, herausfinden, ob etwas ein Normalteiler ist. Was hat es was mit Ihrer Frage zu tun? Ich habe die Frage gleich nicht verstanden.
So ein bisschen, ich habe mich nur gefragt, ob man, man müsste ja dann eine Gruppe, also ein Normalteiler finden, der kein Teiler von G ist.
Das wird nicht funktionieren, denn in dem Moment, wo es eine Untergruppe ist, muss die Ordnung der großen Gruppe teilen. Was kaputt geht, ist nur die Normalteiler-Eigenschaft, nicht die Untergruppen-Eigenschaft. Und das sehen wir auch gleich in diesem Beispiel. Also das ist ein wirklich kleines, feines Beispiel, an dem man sehen kann, was da passiert.
Und diese Gruppe hat auch eine sehr interessante Struktur. Alle, die Gruppen interessant finden, können mich danach noch beliebig ausfragen. Aber hier hat die ganze Gruppe, wie Sie sehen, 8 Elemente. Wir haben 4 Drehungen und 4 Spiegelungen. Das heißt, unsere Gruppenordnung ist 8. Jetzt gebe ich Ihnen davon eine Untergruppe, die ich U nenne, mit 4 Elementen. Wenn Sie jetzt den Index betrachten, 8 geteilt durch 4 ist 2. Wir haben gerade gezeigt, dass Untergruppen vom Index 2 Normalteiler sind. Das heißt, das rechne ich gar nicht nach. Diese Untergruppe U ist ein Normalteiler. Und woraus besteht die? Na, sie besteht aus dieser Spiegelung S, die wir gerade gesehen haben. Dann besteht sie aus dem Quadrat, also dem zweimaligen hintereinander Anwenden der Drehung, mit der wir angefangen haben. Das heißt, wir drehen um 180 Grad. Und diese Drehung 180 Grad ist interessanterweise mit allen anderen Symmetrien des Quadrats vertauschbar. Insbesondere ist sie auch, ne? Normalerweise sind Permutationen ja nicht vertauschbar, aber hier sehen wir tatsächlich eine Permutation, die mit den anderen, die da rumlaufen, vertauschbar ist. Und so finden wir diese Untergruppe mit 4 Elementen. Wir haben unsere Spiegelung S, wir haben die Drehung 180 Grad und wir haben die Abbildung, die rauskommt, wenn man die beiden nacheinander ausführt, und ausnahmsweise ist die Reihenfolge egal. So entsteht U. Naja, und wenn man jetzt davon wieder eine Untergruppe mit nur 2 Elementen sich schnappt, dann ist das ein Normalteiler von der Gruppe mit 4 Elementen. Muss ich auch wieder nicht zeigen. Und es gibt verschiedene Gründe, warum ich das nicht zeigen muss. Erstens wegen Index und zweitens, weil Gruppen der Ordnung 4 arisch sind. Und da sind alle Untergruppen Normalteiler. Aber ich schweife ab. Wir haben jetzt also diese Untergruppe V, die nur aus der Identität und der Spiegelung S besteht. Und das ist unsere Kette, da drüben an der Tafel. Wir haben jetzt also für G die volle Symmetriegruppe. Das ist die volle Quadrat-Symmetriegruppe. Die hat 8 Elemente. Dann haben wir hier unsere interessante Untergruppe U mit 4 Elementen. Das war dieses Spiegelungs 180 Grad Drehungsding. Und dann haben wir noch V mit 2 Elementen. Und V wird einfach erzeugt von unserer Spiegelung S. Das ist die Konstellation, die wir jetzt sehen. Und ich möchte zeigen, dass diese Untergruppe V keine Normalteiler der großen Gruppe G ist. So, wie mache ich das? Na, indem ich benutze, dass man Normalteiler daran erkennen kann, dass Rechts- und Linksnebenklassen mit dem gleichen Vertreter gleich sind. Wenn V ein Normalteiler wäre, dann müsste die Linksnebenklasse, D Stern V, wobei Stern nebeneinander Ausführung von Abbildung ist, wie immer, die müsste dann ja dasselbe sein wie die Rechtsnebenklasse V Stern D. Gucke ich mir also diese beiden Mengen jetzt mal an und vergleiche die, dann sehe ich, D Stern V besteht aus D mal identische Abbildung, also D, und D Stern S. Und wir können gleich mal ausrechnen oder angucken, was das ist. Wenn ich dagegen V Stern D betrachte, dann habe ich natürlich auch wieder D mal Identität, da ändert sich nichts, aber dann habe ich halt nicht D Stern S da stehen, sondern S Stern D. Es scheint also daran zu liegen, dass D und S nicht vertauschbar sind. D war die Drehung um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, S war unsere Spiegelung, und es scheint irgendwie daran zu liegen, dass diese beiden Permutationen nicht miteinander vertauschbar sind. Das macht hier unser Argument kaputt, beziehungsweise zeigt, dass V kein Normalteiler ist. So, und wenn wir jetzt einmal, wir können vergleichen oben in der Liste, aber wir können auch die Rechnung gleich nochmal kurz machen mit den Permutationen. Vielleicht ist das eine gute Übung, denn Sie müssen ja auch selber in der Lage sein, solche Beispiele zu finden, wenn ich Ihnen solche Fragen stelle. Also gucken wir uns erst die Liste an. D Stern S sehen wir oben in der Liste der Spiegelungen. Und zwar ist das eine Spiegelung, die wir ja mal als Permutation hinschreiben können. Da oben ist unsere schöne Liste. Was ist denn D Stern S als Element in der Sym 4? Wer kann mir das sagen? Die Abbildungen stehen da. Jetzt müssen Sie einmal gucken, was die tun. Und das dann als Kombination von Zyklen aufschreiben. Was macht D Stern S? Ja?
1,4 und 3,2 als Transposition.
Mhm. So, das nennt man Doppeltransposition. So, für später, wenn Sie unterscheiden wollen, gerade wenn man es nur sagt, dann ist es manchmal schwierig, also das merke ich, wenn ich hier vorne stehe, zwischen Vierzyklus und Doppeltransposition zu unterscheiden. Und ich mache das dann manchmal, indem ich eine Pause mache oder noch sage, dass da Klammern sind. Und Sie haben das ja auch gerade so gemacht, indem Sie gesagt haben, einzeln.
Am einfachsten ist es zu sagen, die Doppeltransposition 1, 4, 2, 3. Dann weiß man, aha, jetzt kommen zwei Transpositionen nacheinander. Das heißt, ich muss genug Klammern setzen und ich muss darauf achten, dass die elementfremd sind. Denn wenn die nicht elementfremd sind, kann ich ja noch ausrechnen, was da rauskommt und finde eine andere Zyklenschreibweise und dann ist es normalerweise keine Doppeltransposition, die rauskommt. So, was ist mit der anderen Reihenfolge? Was ist mit S, Stein, E? Wenn ich das da mache, welche Permutation kommt daraus? Einfach damit wir es einmal da stehen haben und sehen, dass die wirklich unterschiedlich sind. Ja, das steht nicht in unserer Liste. Was machen wir also? Wie kommen wir auf S, Stern, D, wenn das Element nicht explizit in unserer Liste steht? Ich habe da einen Vorschlag hingeschrieben, vielleicht haben Sie auch eine andere Idee. Ja?
Man könnte sich jetzt S hernehmen und D von rechts anwenden.
Man könnte es einfach austauschen, ne?
Ja.
Können wir das machen? Wir wissen noch, was S ist, das steht da oben, nämlich 2, 4. Und wir wissen auch, was D ist, nämlich der 4. Zyklus 1, 2, 3, 4. Können wir Permutationen rechnen, oder? Los geht's. Rechnen Sie mal für mich aus, was da rauskommt. Wohin geht die 1? Ja.
Auf die 2.
Genau, hier vorne passiert nichts, hier geht sie auf die 2. Wohin geht die 2? Machen Sie weiter.
Auf die 1. Also erst auf die 4.
Erst auf 4 und dann?
Dann von der 4 auf die 1.
Richtig. Also mach ich hier mal zu. Und bevor ich weiterschreibe, gucke ich, ob überhaupt irgendwas passiert mit den anderen Zahlen. Was ist mit der 3? Ah ja, die 3 bewegt sich. Also mache ich meine Klammer auf und gucke, wohin die 3 geht. Wohin geht die 3? Okay, der Block ist gerade ein bisschen still. Ja.
Die 3 auf die 4.
3 auf die 4, genau. Hier vorne passiert nichts, hier geht es an die 4. Und dann muss ich noch entscheiden, wohin die 4 geht.
Die 4 geht auf die 1. Also erst auf die 2 und die 2 auf die 3.
Ja. Ah, genau, auf die 3. Das heißt, wir machen die Klammer zu, kriegen eine wunderschöne Doppeltransposition, aber leider nicht die gleiche, oder zum Glück nicht die gleiche hier oben. Wir können das also wieder einfach nur zu Fuß ausrechnen, vergleichen, sehen, dass die unterschiedlich sind. Und da das andere Element in der Rechts- und Linksnebenklasse gleich war, ist jetzt ein Problem, dass die verschieden sind. Ja.
Wenn wir jetzt per Zufall doch dieses genau dieselbe rausgekriegt hätten, hätten wir das testweise auch nochmal für andere
berichten müssen. Genau. Ja, genau. Ein Normalfall zu sein heißt, dass für alle möglichen Repräsentanten rechts und links neben Klassen immer gleich sind. Das heißt, man muss dann zumindest alle nötigen Repräsentanten, also genug, um alle Nebenklassen zu erwischen, muss man einmal ausprobieren. Hier brauchen wir nur eine, weil ihr jetzt nur weil wir zeigen wollten, dass es nicht funktioniert und da reicht ein Nebenbeispiel. Genau, ich habe gerade noch überlegt, ob man es noch anders hätte vereinfachen können, wie viele man nachprüfen muss, aber nee. Hier in der Gruppe ist es auch tatsächlich so, dass je nachdem, was man nimmt, die gleiche Nebenklasse rauskommt, aber die halt. Das ist eine sehr interessante kleine Gruppe. Die hat nur 8 Elemente, aber man kann daran wahnsinnig viel lernen. War das Beispiel nachvollziehbar so mit den zusätzlichen Rechnungen und Erklärungen? Okay, dann haben wir jetzt also ein Beispiel gesehen dafür, dass Normalteilersein sich nicht transitiv verhält im Sinne von Äquivalenzrelationen und der Transitivität dort. Und dass es gibt, Sie können sich denken, wenn ich solche Anmerkungen hier mache, es liegt daran, dass es ganz oft falsch gemacht wird. Und das ist so ein Standardfehler ist, bei dem ich hoffe, dass er weniger wahrscheinlich ist, wenn wir hier drüber reden. Bevor wir weitermachen und jetzt wieder zum anderen Thema kommen und wieder den Homomorphiesatz anwenden und so, möchte ich nochmal gucken, ob es jetzt gerade noch Fragen oder Anmerkungen gibt. Ich sehe keine. Dann nehme ich einen Schluck Tee, während Sie sich Satz 3.5 angucken. Jetzt habe ich wirklich groß geschrieben. Ja, ich glaube, das ist hoffentlich so in Ordnung. Ich merke mir, dass diese kleine Erinnerung da für mich wirklich hilfreich ist. Dann sehe ich die auch. Gut, Satz 3.5. Hier klären wir, wie zyklische Gruppen aussehen, und zwar ein für alle Mal. Nur für den Fall, dass Sie sich gefragt haben. Zyklische Gruppen kommen in zwei Geschmacksrichtungen, unendlich und endlich. Die unendlichen sehen alle so aus wie die Gruppe Z mit Plus. Und die endlichen sehen alle so aus wie Faktorgruppen von Z, wobei ich ein Hauptideal rausfaktorisiere, was nicht von 0 erzeugt wird. In dem Moment, wo ich das mache, kommt da eine endliche Faktorgruppe raus und die ist zyklisch und so sehen alle zyklischen Gruppen aus. Und damit kann man dann zeigen, dass alle Untergruppen von zyklischen Gruppen zyklisch sind. Man könnte das noch weiter treiben und auch noch zeigen, dass alle Faktorgruppen von zyklischen Gruppen zyklisch sind und so weiter. Machen wir jetzt alles nicht. Ich überlege, ob ich dazu eine Übungsaufgabe stellen möchte. Ich sehe schon, die Arbeitsgruppe kriegt noch mehr zu tun. Aber ich habe eine Frage.
Können Sie nochmal definieren, was zyklisch bedeutet?
Ja, kann ich gerne machen. Hätten wir sowieso im Moment, ich muss kurz die Technik sortieren. So, hätten wir sowieso im Beweis gleich noch gemacht. Ne? Also da wiederholen wir alle Begriffe, die wir da brauchen, um zu verstehen, was hier die ganze Zeit passiert. Muss ich wischen? Nee, ich fange den Beweis hier an und dann gebe ich Ihnen zwischendurch kurz Luft zum Nachdenken und Fragen stellen. Ich glaube, das finde ich besser. Und gleich zu Beginn des Beweises beantworte ich Ihre Frage. Dass Geld nämlich zyklisch ist, bedeutet, dass wir ein Element finden können und das ist nicht eindeutig bestimmt normalerweise, sondern da kann es durchaus viele Möglichkeiten geben. Ein Element, sodass das Erzeugnis von diesem einen Element schon eine ganze Gruppe ist. Das ist, was bedeutet, zyklisch zu sein. Und mit so einem Element fange ich jetzt an. Warum wir so ein Element finden, das ist einfach die Definition von zyklisch sein. Jetzt muss ich gerade schauen, in welche Richtung jetzt meine Abbildung geht. Denn man kann das, wie so oft, kann man das in zwei Richtungen machen. Und mein Gefühl ist jetzt A. Gut, dass ich geguckt habe, mein Gefühl war nämlich andersrum. Die Abbildung, mit der ich jetzt arbeiten möchte, geht von Z nach G. Und zwar heißt sie Alpha. Überall ist Z aus Z. Mein Z und Alpha definiert als das Element, was rauskommt, wenn ich das kleine G in der Gruppe G Z mal mit sich selber verknüpfe. Dafür nehme ich jetzt wieder so eine Exponentenschreibweise und hoffe, dass es okay ist, weil wir die in einem anderen Beweis schon hatten, mindestens einmal. Ich kann die aber auch hier auf unserem Schnittzettel noch mal kurz wiederholen. Also wenn ich jetzt hier eine... Na, vielleicht lohnt sich das, denn hier oben stehen jetzt ja möglicherweise negative Zahlen. Ich weiß, wir hatten das alles schon, aber trotzdem lohnt sich, glaube ich, das zu wiederholen. Was meine ich also? Wenn n aus n ist, dann meine ich mit g und n, dass ich das Element g in der Gruppe g n mal mit sich selbst verknüpfen. Moment. Ja. Wenn ich 0 betrachte, dann verknüpft das Element sozusagen 0 mal mit sich selber. Das heißt, ich habe das leere Produkt da stehen, bezogen auf die Gruppenverknüpfung. Da kommt das neutrale Element der Gruppe raus. Und jetzt muss ich noch sagen, was mit negativen Exponenten passiert. Das heißt, ich brauche sowas wie g hoch minus n, damit ich wirklich alle Zahlen aus z verarztet habe und bei allen Exponenten weiß, was diese Abkürzung bedeutet. Na, hier überlege ich mir einfach, es gibt ja in der Gruppe g ein Inverses für das kleine g, denn es ist der Gruppe. Und wenn ich dieses Inverse nehme und das dann n mal mit sich verknüpfe, dann soll dieses g hoch minus n ist gemeint sein. Das heißt, ich habe g hoch minus 1, verknüpfe das mit sich selber n mal. Und das soll g minus n sein. Jetzt haben wir nochmal wiederholt, was diese Notation bedeutet. Dann kann ich die gleichen Beweise einfach benutzen und es hoffentlich okay. Das ist unsere Abbildung. Und ich habe die jetzt erstmal nur auf diese Mengen definiert, aber ich behaupte, ich hätte auch die Verknüpfung mitdenken können und da kommt ein Gruppenhomomorphismus raus. Überlegen wir uns das kurz. Und dann entscheiden Sie, ob ich was aufschreiben soll. Was müssen wir denn zeigen? Wir müssen zeigen,
dass egal ist, ob ich zuerst hier in Z addiere und dann den Exponenten bei G dran schreibe, oder ob ich zuerst oder ob ich das nacheinander mache und dann in der Gruppe G verknüpfe. So. Ja.
Ich habe die Frage, dass wir haben ja jetzt G so gewählt, dass G den ganzen Raum quasi erzeugt über die überleuchtende einfache Abbildung der Verknüpfung mit sich selber.
Genau, das kleine G erzeugt durch Hintereinandersführung mit sich selber oder Verknüpfung die große Gruppe G. Ja, so haben wir
es
gelegt.
Genau, sollte dann es nicht irgendeine natürliche Zahl geben, so dass wenn man G nur auf Verknüpfung mit sich selber abbildet, dass man dann auf das Inverse von G kommt?
Und dann so eine schöne Frage, ich werde die nicht beantworten, weil ich nämlich gleich darüber spreche.
Okay.
Vielen Dank. Das muss mich so beherrschen. Wenn ich gleich darüber rede, dann gucke ich Sie mal an, ob Ihre Frage beantwortet wurde. Aber ich finde auch total interessant für Sie, ich glaube, Sie lernen noch auf der Metaebene etwas, wenn Sie sich selber fragen, wie Sie auf die Frage gekommen sind und warum Sie dachten, dass es sowas geben muss, so eine Stelle, an der das passiert. Das ist sehr interessant. Jetzt habe ich gerade gesagt, was wir zeigen müssen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass jemand das braucht, dass ich das hinschreibe. Jetzt wäre die Möglichkeit, sich zu beschweren. Soll ich dazu was aufschreiben? Es scheint Ihnen einfach zu sein. Gut. Wenn wir jetzt hier also einen Gruppenhomomorphismus haben, dann können wir doch mal gucken, was ist der Kern und liefert uns der Homomorphismus vielleicht irgendeine interessante Einsicht. Startgruppe, Homomorphismus Zielgruppe und dann ist die Startgruppe Modulo Kern isomorph zum Bild. Es wäre also gut, wenn wir über das Bild was aussagen könnten. Hat jemand Ideen? Ist Alpha vielleicht subjektiv oder wenn nicht, was könnte schief gehen?
Wir werden ja nicht Alpha in die Lage versetzt, hier bei dem P da oben alle möglichen Exponenten hinzuschreiben. Denken wir, dass wir dann alle Gruppen in der Mitte kriegen? Denken wir, dass es subjektiv ist?
Hier ist noch keine so klare Meinung. Hat jemand eine Vermutung? Sie dürfen auch einfach Vermutungen äußern. Muss nicht sofort richtig sein, wie Ihnen das ja.
Ich vermute, dass das
überhaupt
objektiv ist.
Also erstmal Subjektivität vielleicht. Warum denken Sie, dass es subjektiv ist?
Na, wenn ich Z auswerte mit Alpha, dann bekomme ich ja immer ein G hoch Z raus. Und das ist abhängig von Z und das müsste ja eindeutig sein.
Das ist aber bei Subjektivität nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob ich alle Gruppenelemente abgeschaut habe. Also ob es möglich ist, alle Elemente hier in der großen Gruppe G als Bild zu schreiben. Und jetzt mal, ich habe nichts verändert. Ich laufe hier nur rum. Das heißt, wir müssen uns fragen, wenn ich ein Element aus G schnappe, irgendeines.
Also, wir wissen ja, dass G jetzt in der Gruppe liegt.
Ja.
Wenn jetzt mit G nicht in der Gruppe liegen würde, dann wäre ja die erste Eigenschaft von Gruppen verletzt sein.
Das ist ein schönes Argument, das ist viel klarer als das, was Sie vorher gesagt haben. Ja, vielen Dank. Das wollte ich einfach kurz wiederholen, das ist nämlich gut. Ihr Argument ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wir für Z einfach 1 einsetzen, dann kriegen wir dieses kleine Energie. Das heißt, dieses kleine Energie liegt im Bild. Ne? Das kriege ich. Ja, und jetzt liegt das im Bild, dann verknüpfe ich das einfach mit sich selber so oft ich möchte, bis ich alles erwischt habe, bis ich die ganze große Gruppe G habe. Fertig, natürlich liegt es, die ganze große Gruppe G. Ja, dieses Argument ist klar. Also zu sagen, ich fange mit 1 an und erwische deswegen den Erzeuger und deswegen ist das Bild alles, das ist genau richtig. Das ist schön kurz. Also das ist die Objektiv.
denn G, was das gleiche ist wie G hoch 1, was das gleiche ist wie 1 hoch Alpha, liegt im Bild von Alpha. Und dann ist es genau, was Sie gesagt haben, die erste Gruppeneigenschaft, also die Abgeschlossenheit und eine Verknüpfung, garantiert uns dann, dass wir die ganze Gruppe im Bild sehen. Aha, das heißt, unser Homomorphiesatz wird jetzt, wenn wir ihn anwenden, sehr stark. Die Startgruppe Z, Modulo Kern, ist jetzt isomorph als Gruppe zu unserer Zielgruppe G. Und das ist schön, weil wir ja in unserem Satz 3.5 zeigen wollen, wozu G isomorph ist. Also scheint hier eine gute Richtung gefunden zu haben, ja.
Ich kann nur was nicht lesen.
Was denn?
Nach Surjektiv.
Denn.
An denn.
Okay. Das ist ein denn. Und denn, das ist gut, denn wenn Sie es nicht lesen können, ist das für die weitere Video wahrscheinlich. Okay, jetzt möchte ich gerne zwei, Sie haben angedeutet, die Abbildung könnte objektiv sein, das ist sie nicht immer. Aber genau darum unsere interessante Fallentscheidung zu führen, genau da wird man gleich die andere Video fragen. Muss ich einmal schauen, in welcher Reihenfolge ich die besprechen wollte. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man diese zwei Fälle beschreiben kann. In meinen Notizen steht, ich mache das jetzt so nach Geschmacksrichtung der ursprünglichen Gruppe G, mit der wir angefangen haben. Denn Z plus ist ja eine Gruppe, die wir kennen, die ist unendlich, da gibt es keine Diskussion. Bei G haben wir keine Ahnung. Es gibt zwei Fälle, G könnte endlich sein oder unendlich, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Fangen wir mit dem unendlichen Fall an. Erster Fall, G ist unendlich. Wenn ich überlege, was für Konsequenzen das hat für unseren kleinen Erzeuger, klein g. Die Ordnung davon ist jetzt dasselbe wie die Ordnung der großen Gruppe g. Das heißt, dieses kleine Element, klein g, muss unendliche Ordnung haben, oder in anderen Worten, egal wie oft ich das mit sich selber verknüpfe, da kommen immer neue Gruppenelemente raus, es hört nie auf. Der nicht 0 ist, aber so, dass dann g hoch dieser Exponent das neutrale Element ist und dann wäre die Gruppe plötzlich endlich. Das heißt, so heißt es jetzt für alle n und für alle x und y und z. Falls x und y ist, dann ist auch g hoch x ungleich. Denn ich habe gerade erklärt, was es bedeuten würde, wenn die gleich wären. Dann könnten wir so einen Exponenten finden, mit dem wir zeigen können, dass das kleine g endliche Ordnung hat. Stichwort das Lemma, in dem wir gezeigt haben, dass die Ordnung dieser kleinste Exponent ist, da oben die kleinste natürliche Zahl, der hat, dass wenn man das Element so oft mit sich selbst verknüpft, das einzige mit der Gruppe rauskommt. Also haben wir das. Aber das bedeutet ja gerade, dass die Bilder von x und y unter Alpha unterschiedlich sind. Kennen wir als Definition von Injektivität. Verschiedene Leute aus dem Schlafbereich haben verschiedene Bilder. Es ist also Alpha injektiv. Und es folgt die Aussage, die in A steht, mit dem Homomorphiesatz. Modulo Kern, der Kern besteht aber nur aus dem Null-Element, also aus der Zahl 0, weil er eben injektiv ist. Diese Gruppe, die also aussieht wie Z mit Plus, ist jetzt isomorph zum Bild mit dem Homomorphiesatz und das Bild haben wir gerade festgestellt, ist G. Das heißt, es ist genau die Aussage, die in A steht. Die Gruppe G mit ihrer Verknüpfung, was auch immer das ist, ist als Gruppe isomorph zu Z mit Plus. Ich schreibe mal hin, was der zweite Fall ist und dann können wir kurz nachdenken, nämlich die Tafelwische. Das muss jetzt der andere Fall sein, das heißt, die ist endlich. Ja.
Hätte man auch zeigen können, indem man die Umkehrabbildung quasi aufgestellt
ja.
hätte und
ja.
die gezeigt hätte, dass die existiert und
weiter ja. ist? Das kann man auch machen. Dann muss man halt die Endlichkeit von D benutzen, um auf die Idee von der Umkehrabbildung zu kommen. Das geht auch. Ja. Zweiter Fall, D ist endlich. Typisch ist, heißt es ja, dass die Ordnung von diesem kleinen Erzeuger, klein g, dann ändern muss. Und darauf lasse ich sie jetzt im Moment rumkauen und wische. Und das mit dem Ton tut mir leid. Das war letztes Mal, glaube ich, gut. Man dachte, ich hätte vielleicht jemand das gemacht und repariert. Und vielleicht war es auch nicht zufällig gut. Ich weiß es nicht. So, hat jemand eine Idee? Sind wir uns einig, dass die Abbildung einfach jetzt nicht mehr injektiv ist? Das können wir nochmal kurz versprechen. Wenn die Abbildung jetzt immer noch injektiv wäre, dann müssten wir für die unendlich vielen ganzen Zahlen ja unendlich viele Bilder haben, die aber alle in der Gruppe G liegen müssten und dann könnte die Gruppe G nicht endlich sein. Vielleicht können wir herausfinden, was der Kern ist. Die Abbildung ist jetzt nicht mehr injektiv, also kann der Kern auch nicht mehr nur aus Null bestehen. Also muss noch anderes Zeug drin liegen und die Frage ist was. Ich schlage vor, dass wir uns den Kern angucken, denn ich möchte immer noch dem Homomorphiesatz folgen. Das heißt, ich brauche den Kern.
Jetzt war nur auch mal eine. Und zwar, wenn wir ja die ganzen Zahlen sind, ist ja alles im Kern, was quasi das Inverse von einem Element ist, weil wir damit immer auf die Null kommen. Nur in den ganzen Zahlen, wenn ihr zum Beispiel ein x nehmt oder das
ja.
mit minus x verbunden, ja. das heißt, es sind quasi immer
das genaue
Betrieb.
Ja. ja, das ist das Bilden der Inversen innerhalb der Gruppe. Aber wenn ich jetzt nach dem Kern der Abbildung suche, und ich schreibe es mal hin, dann gucke ich mal, ob ich Ihre Idee vielleicht falsch verstanden habe. Aber nicht. Der Kern besteht doch jetzt aus denjenigen ganzen Zahlen, also z. Für die gilt, dass nach dem Abbilden das neutrale Element in der Zielgruppe rauskommt. Das war das, was mich gerade irritiert hat. Sie haben sich auf das neutrale Element von Z mit Plus bezogen,
ja.
aber beim Kern brauchen wir, dass das Bild das neutrale Element auf der anderen Seite ja. ist, also bei G. Und wir gucken gleich mal, ob Ihre Idee uns trotzdem weiterhilft. Also, ich schreibe mal noch kein Zeichen dahin, aber wir haben auf jeden Fall eine Inklusion. Im Kern sind auf jeden Fall alle ganzzeiligen Fehler im Konzept. Also machen wir mal sowas. So, die sehen wir. Könnte da mehr nehmen? Ist es möglich? Ich mache mein Kinsel auf. Ist es möglich, dass da jetzt noch etwas im Kern liegt? So ein A. Und dieses A ist aber kein Fehler. Ja, schauen wir, was es bedeuten würde. Wir hätten dann, dass E hoch A das Einzelelement in der Gruppe ist. Das kann man jetzt so schön zu Fuß machen. Das Element, das wir jetzt brauchen, haben wir im Prinzip schon gesehen. Wir nehmen jetzt dieses A und wir teilen das in den ganzen Zahlen und Rest durch unsere Ordnung kein N. Wenn der Rest nicht 0 wäre, dann wäre der ja ertragsmäßig kleiner als unser n und wäre dann auch wieder so ein Exponent, bei dem das Einzelelement rauskommt. Das Argument haben wir schon gesehen. Aber einen solchen Exponenten kann es nicht geben, denn unser Lemma, was wir bewiesen haben, direkt nach der Definition der Ordnung, hat ja gesagt, die Ordnung ist die kleinste natürliche Zahl, die als Exponent in Frage kommt, damit bei entsprechender Hintereinanderführung das Einzelelement rauskommt. Das heißt, hier kriegen wir einen Widerspruch mit Teilen Rest. Und zwar würden wir A mit Rest durch diese Ordnung N teilen und dadurch einen Widerspruch bekommen. Wir haben also wirklich Gleichheit. Und Intuition war genau richtig, vielen Dank. Und jetzt sagt uns der Homomorphie-Satz folgendes. Ich möchte kurz draufstarren. Startgruppe modulo Kern ist isomorph zum Bild. Startgruppe Z modulo Kern, also N mal Z, ist isomorph zum Bild, das ist G und hey, das ist genau das, was im B steht. Wir wissen also jetzt ein für alle Mal, wie zyklische Gruppen aussehen. Die sehen aus wie Z, Z selber oder solche Faktorgruppen von Z, wobei man als Normalteil daraus faktorisiert zu einer Untergruppe der Form vielfach von irgendwas. Wir wissen ja auch, dass das die einzigen Untergruppen sind, die sehr hart. Wie kann man jetzt daraus schlussfolgern, dass jede Untergruppe von G ebenfalls zyklisch ist? Na, da mache ich jetzt noch so ein paar Bemerkungen dazu. Bemerkung zur letzten Aussage. Und man kann im Prinzip jetzt zweimal das gleiche Argument machen, aber ich finde, dass man es für den unendlichen Fall leichter direkt sehen kann. Wenn ich eine unendliche zyklische Gruppe habe, dann sieht die ja aus wie Z mit Plus. Und da wir alle Untergruppen von Z mit Plus kennen, kennen wir dann im Prinzip auch alle Untergruppen dieser Gruppe G. Und wenn wir es genauer sehen wollten, könnten wir unsere Abbildung Alpha benutzen. Wenn ich also jetzt eine unendliche zyklische Gruppe habe, G, und mit der ich rumrechnen will und die aber nicht kenne, dann kann ich mir immer vorstellen, ich rechne in Z mit Plus und übertrage alles, was ich sehe, auf die Exponenten, die an den Gruppenelementen stehen. Das heißt, ich schnappe mir einfach so einen Erzeuger und kann dann quasi die Rechnung da machen, indem ich den Gedanken die Abbildung einfach verwende. Da ist nichts interessant erstmal. Ein bisschen interessanter sind die endlichen Gruppen, also das, was im Fall B passiert. Und da möchte ich noch was zu sagen und aufschreiben. Fall ist das alles, was wir wissen müssen. Für den endlichen Fall würde ich gerne ein kleines Argument mit dazu schreiben. Und zwar nehme ich mir jetzt mal wirklich so eine Gruppe her. Ist die eine endliche zyklische Gruppe der Ordnung M, einfach nur um jetzt andere Buchstaben zu verwenden. Aus dem, was wir schon gezeigt haben, dass G isomorph ist als Gruppe zum Z-Modulo M mal Z mit Plus. verschieben und wir haben gesehen, wie das geht. Wir können die Abbildung Alpha verwenden. Diese Argumente hier sind hoffentlich eine gute Illustration dafür, dass der Homomorphiesatz uns wirklich hilft, Informationen von einer Gruppe, die wir kennen, in eine andere Gruppe, die wir vielleicht nicht so gut kennen, rüberzuschieben oder zu ziehen, je nachdem, wie Sie das sehen wollen. Genau das mache ich jetzt hier. Ich habe diese abstrakte Gruppe G der Ordnung M, schaue mir eine Untergruppe davon an, die nenne ich jetzt U, und ich will zeigen, dass sie zyklisch ist. Aber anstatt in G selber irgendwie rum zu argumentieren, schiebe ich alles rüber in diese Gruppe, da weiß ich Bescheid und dann ziehe ich die Information wieder zurück. Sei also U eine Untergruppe von G. Um zu zeigen, dass U zyklisch ist, brauche ich einen Erzeuger. Und was mache ich? Na, ich benutze die Theorie, die wir uns gerade hier hergenommen haben. Für dieses U in G existiert nämlich jetzt ein Bild mit diesem Isomorphismus hier drüben. Ja, ich sollte die Abbildung vielleicht irgendwie nennen, ne? Sei U eine Untergruppe von G und sei basteln, indem ich das Alpha benutze, was wir die ganze Zeit hatten. Das muss ich dann ein bisschen modifizieren. Ein Gruppenisomorphismus von G nach Z mit entsprechenden Verknüpfungen. Ich suche einen Erzeuger für das O und was mache ich? Ich nehme das Bild unter Phi. U Phi liegt in Z0M mal Z. Da wissen wir, dass alle Untergruppen davon zyklisch sind und wir wissen auch, wie die aussehen. Das heißt, da das zyklisch ist, existiert ein Erzeuger. Das heißt, hier im Bild der Untergruppe finde ich jetzt ein Erzeugungselement. Das muss irgend so eine Nebenklasse sein oder Restklasse. M mal Z plus irgendwas. Es existiert also ein A aus Z. Von dem Element M mal Z plus A. Und jetzt ist dieses Phi ja ein Gruppenisomorphismus, also kann ich mir dieses Element hier angucken und kann das, und das ist jetzt wirklich das, Urbild unter Phi betrachten, in U, und das erzeugt dann U. Fertig. Wie man mit der Abbildung Alpha arbeitet und wie man aus Alpha dann wirklich so einen Isomorphismus Phi basteln kann und mit dem wirklich Dinge ausrechnen kann. Ich sehe schon, dass ich die... Ich hatte schon die halbe Serie fertig, aber leider habe ich jetzt so viele Ideen, dass ich glaube, ich muss die Serie nochmal umschreiben. Mal gucken. Oder vielleicht schiebe ich auch manches in die Weihnachtsserie. Die kommt ja auch. Ran?
Sie haben das jetzt für Gruppen gezeigt.
Genau, und ich habe davor gesagt, dass es für Gruppen, die unendlich sind, klar ist, was passiert, weil wir wissen, dass alle Untergruppen von Z zyklisch sind. Und deswegen sind dann auch alle Untergruppen von unendlichen zyklischen Gruppen zyklisch, denn die sehen genauso wie Z.
Kann man dasselbe Argument bei endlichen Gruppen nicht auffinden?
Nein, weil es gar nicht so offensichtlich ist, wie man es macht. In Z ist es sehr offensichtlich, da weiß ich, jede Untergruppe hat die Form A mal Z, also alle ganzteiligen Vielfachen von A. Das ist bei diesen endlichen, da muss ich dann quasi erst den Übergang in die Faktorgruppe machen, um das zu sehen und das zurückziehen, und dann kann ich dieses abstrakte Argument ein bisschen einfacher. Man kommt hin und her, auf jeden Fall. Man kann beide Argumente auch anders machen. Ja.
Und insbesondere kann man alles über Alpha machen, über die ursprüngliche Abbildung, wenn man aufpasst und mitdenken, dass Alpha nicht immer eine Bijektion ist. Das geht auch. Ja, noch mehr Ideen. Was für Fragen haben Sie noch, bevor wir weitergucken? und das nächste Thema anfangen, und ich freue mich auf das nächste Thema, denn wir reden jetzt endlich über Gruppenoperationen. Und Ihre Frage wurde hoffentlich unterwegs beantwortet und es war eine, wie Sie gesehen haben, auch wirklich eine gute und interessante Frage. Oh, nicht. Sie sehen nicht zufrieden aus. Möchten Sie Ihre Frage jetzt nochmal stellen?
Das ist ja die Injektivität, wo ich Sorgen hatte, sage ich mal.
Genau, Ihre Intuition war anscheinend, dass es irgendwann aufhört und dass die Abbildung deswegen nicht injektiv sein kann. Das heißt, Sie haben in endlichen Gruppen gedacht. Das ist mir erstmal sehr sympathisch. Aber es gibt unendliche Gruppen und dann wird das Ganze, oder kann es eben doch injektiv werden, beziehungsweise wird es in jedem Fall. Und ja, das heißt, der Hintergrund Ihrer Frage war eigentlich, aber es sind doch alle Gruppen endlich. So ein bisschen.
Deswegen habe ich mich über die Frage gefreut, weil ich so diesen Kontext gesehen habe und ich hatte gehofft, dass in dem Moment, wo wir den ersten Fall besprechen, Sie dann sehen, ach so, okay, dieser Fall war der, den ich nicht mitgedacht habe. So geht es mir jedenfalls auch manchmal bei diesen Konstruktionen, dass ich mich kurz konzentrieren muss, funktioniert das immer oder muss man hier wirklich eine Fallunterscheidung machen, je nachdem, ob die Gruppen endlich oder unendlich sind. Weitere Fragen habe ich nicht gesehen. Dass man jetzt noch mehr machen kann zu zyklischen Gruppen, habe ich schon gesagt, und man kann dann auch noch mehr machen über allgemein bearbeitete Gruppen und kann sich da so Zerlegungen und sowas überlegen. Das ist alles wahnsinnig interessant und es war auch alles mal Teil dieser Vorlesung, aber nicht mehr, weil wir andere Dinge zu tun haben. Ja?
Ist das in der letzten Zeile oben an der Tafel, ist das ein Phi minus 1 oder Phi hoch minus 1?
Phi hoch minus 1, Umkehrabbildung, das habe ich vorher erklärt, genau, aber wenn das Sie nochmal nachgefragt haben, dann jetzt reden wir endlich über Gruppenoperationen. Endlich. Ich freue mich sehr, weil das in Teilen der Theorie wirklich das Herz von gruppentheoretischer Argumentation ist. Und man kann das in der Gruppe machen, intern. Und da gibt es dann schöne historische Beispiele, wo Leute das im Prinzip gemacht haben, aber nicht diese Sprache benutzt haben, die wir jetzt verwenden. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, kann man das auch noch ausweiten und man kann Gruppen auf irgendwelchen Objekten operieren lassen, die, bei denen man dann erstmal nicht sieht, warum Gruppen damit was zu tun haben sollten, außer dass es halt interessante Symmetrieeigenschaften gibt. Eine regelmäßige N-Ecke, irgendwelche Paketierungen, das Ganze hat Anwendungen in der Virenforschung, bei selbstorganisierten Molekülen in der Chemie und sonst was. Wenn Sie das interessant finden, fragen Sie mich oder sagen Sie mir, ich soll eine Podcast-Folge machen. Da überall laufen Gruppen rum oder zumindest Gruppenoperationen und deswegen ist das Thema so wichtig und muss auf jeden Fall in dieser Vorlesung stattfinden. Ich beginne jetzt mit einer Menge, die heißt Omega und die hat absichtlich diesen Buchstaben, damit wir nicht denken, die hat irgendeine Struktur. Das darf sie, aber muss sie nicht. Das kann auch einfach ein Haufen sein. Und jetzt kommt unsere Gruppe G und wir wollen definieren, was es bedeutet, dass die Gruppe G auf der Menge Omega operiert. Und ich sage ganz oft dazu, dass die Gruppe G operiert, weil das nämlich was anderes bedeutet, als einfach nur, man hat Leute, die irgendwas auf der Menge machen. Diese Leute sind in einer Gruppe, die haben eine innere Struktur. Und hier ist das, was es bedeutet. Ich möchte gerne sagen, dass die Gruppe G auf der Menge Omega operiert oder auch wirkt, als Gruppe genau dann, wenn jedes Gruppenelement eine Permutation auf Omega bewirkt. Denken Sie an die Sym 4 und die Menge 1 bis 4. Dann wäre Omega die Menge 1 bis 4 und unsere Gruppe wäre die Sym 4. Und ja, natürlich würden Sie sagen, ja klar bewirken die Leute Permutationen auf der Menge Omega. Aber wie wir sehen werden, geht das allgemeiner. Die einzigen Rechenregeln, die erfüllt sein sollen, damit es eine Gruppenoperation ist, sind die folgenden. Ob 1, wenn ich mit dem 1-Element der Gruppe wirke, dann soll gar nichts passieren. Oder in anderen Worten, das 1-Element der Gruppe bewirkt auf Omega die identische Abbildung. Das soll bitte so sein. Und die zweite Eigenschaft ist die Verträglichkeit mit der inneren Struktur der Gruppe. Deswegen sage ich, die Gruppe G wirkt auf Omega. Wenn ich nämlich mit zwei Gruppenelementen nacheinander wirke, dann soll das genauso sein, als wenn ich mit dem Element gewirkt hätte, was ich vorher in der Gruppe aus den beiden verknüpft habe. Oder in anderen Worten, wenn ich zwei Gruppenelemente G und H habe und ich bewirke erst mit G eine Permutation und danach bewirke ich dann mit H eine Permutation, dann soll das, was rausgekommen ist auf der Menge Omega, dasselbe sein, als wenn ich vorher innerhalb der Gruppe G und H verknüpft hätte, dann kommt ja ein neues Gruppenelement raus, wahrscheinlich,
Und wenn ich dann gucke, was dieses Element für eine Permutation macht, das soll konsistent sein. Und das ist ganz oft erfüllt. Es gibt haufenweise natürliche Beispiele dafür, dass irgendeine Gruppe auf irgendwas Interessantes wirkt. Dann kann man das Ganze noch ein bisschen anders fassen als Konzept. Wenn Sie das möchten, wenn Sie die Abstraktionsebene drüber haben wollen, kann ich jetzt eine Abbildung definieren von der Gruppe G in die symmetrische Gruppe auf Omega, also die Menge aller Permutationen auf Omega. Und diese Abbildung soll einfach jedem Gruppenelement die davon bewirkte Permutation zuweisen. Dann sagen unsere Rechenregeln, dass diese Abbildung ein Gruppenhomomorphismus sein soll. Und zwar von G mit der Verknüpfung, die G halt hat, in die symmetrische Gruppe auf Omega mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen. Also sagen wir nochmal kurz für uns, was dann Ob 1 und Ob 2 bedeuten. Ob 1 bedeutet dann, dass das 1-Element der Gruppe wie die identische Abbildung wirkt. Habe ich vorhin schon genauso gesagt. Und Ob 2 bedeutet, es ist egal, ob ich zuerst, also ob ich nacheinander erst mit dem einen Gruppenelement die Permutation mache und dann mit dem nächsten und das quasi hintereinander ausführe, oder ob ich direkt mit dem verknüpften Gruppenelement wirke. Also auch genau das, was ich gesagt habe. Je nachdem, wie Sie denken, wie Ihr Gehirn das macht, kann es sein, dass Sie mit den Rechenregeln Ob 1 und Ob 2 und dieser Elementebene besser zurechtkommen und dass Sie lieber immer wieder zu Fuß so Sachen nachrechnen, damit Sie die Elemente wirklich in der Hand haben. Manche finden das angenehmer. Manche mögen den abstrakten Standpunkt lieber und argumentieren mit dieser Abbildung Sigma. Wenn ich Sie nicht explizit frage, ist es komplett Ihnen überlassen, bis Sie das machen. Beispiele. Ich habe schon ein paar gesagt. Und wir besprechen auch gleich noch einige, aber jetzt gerade habe ich dazu keine Anmerkung mehr, sondern nur noch, dass wir die Notation vereinfachen wollen. Dieses Sigma ist aufgrund von abstrakten Überlegungen wichtig im Hinterkopf zu haben, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit diese Notation mit dem Sigma mit rumschleppen. Das wird sehr schnell nervig. Also vereinfache ich das und ich schreibe als Abbildung einfach die Gruppenelemente hin. Das heißt, wenn die Leute aus der Menge Omega zum Beispiel klein Omega heißen, dann schreibe ich nicht immer Omega hoch Sigma G, sondern ich schreibe Omega hoch G und meine damit das Bild von Omega unter der Permutation, die das kleine G bewirkt. Und es gibt noch mehr solche Exponentennotationen, haben wir ja schon gesehen. Aber da Sie das von mir kennen, dass meine Abbildungen häufig da so stehen, hoffe ich, dass es meistens aus dem Kontext klar ist, dass ich dann Gruppenoperationen meine. Und ansonsten fragen wir halt immer nach und klären das. Insbesondere vereinfacht sich dann die Schreibweise für die zwei Rechenregeln, von denen eine irgendwie interessant ist, wenn man wirklich was machen muss. So. Jetzt kann es passieren, wir haben ja nur gesagt, das Einselement soll wie die identische Abbildung wirken. Wir haben aber nicht gesagt, dass nicht auch noch ganz viele andere Gruppenelemente einfach nichts tun dürfen. Und das geht. Man kann sagen, die Gruppe operiert in trivialer Weise, die Gruppenelemente machen halt einfach alle gar nichts. Das ist immer eine Gruppenoperation, die ist halt sehr langweilig, aber nicht verboten. In diesem Sinne wirkt erstmal jede Gruppe auf jeder Menge oder kann auf jeder Menge wirken, nämlich auf diese langweilige Art. Wahrscheinlich außer wenn die Menge leer ist oder so, weil es dann keine Permutationen gibt. Okay, Sonderfälle. Aber interessanter wird es dann, wenn wirklich alle Gruppenelemente außer dem Einzelelement was Interessantes machen und möglichst auch was Unterschiedliches. Das bedeutet nämlich, dass man sozusagen eine Kopie der Gruppe G in der symmetrischen Gruppe auf diesem Objekt sieht. Und jetzt sind wir wieder bei Homomorphiesatz und bei Informationen hin und her schieben. Wir nennen solche Wirkungen deswegen treu, faithful, falls Sie englischsprachig lesen. Eine Gruppenwirkung heißt also treu genau dann, wenn das Einzelelement der Gruppe wirklich das einzige Element ist, was nichts tut und alle anderen Gruppenelemente machen was Interessantes. Und wenn Sie jetzt wieder auf das Abstraktionsniveau mit dem Sigma gehen wollen, dann bedeutet das, dass dieser Homomorphismus Sigma, der die Wirkung beschreibt, initiativ ist. Beispiele. Da brauche ich Tafelplatz. Ich sag mal kurz, worum es jetzt geht. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit immer wieder das Thema Nebenklassen gesehen, heute am Anfang auch schon wieder. Wenn ich also jetzt wieder abstrakt in eine Gruppe G gehe und mir eine Untergruppe U schnappe, dann kann ich mir die Rechtsnebenklassen angucken, die Menge davon. Und wir werden gleich besprechen, wie man eine Wirkung definieren kann von der Gruppe G auf dieser Menge. Wir sehen also, dass die Gruppen auch mit sich alleine Spaß haben. Die können einfach auch sich selber und irgendwelchen Teilstrukturen Operationen machen. Wir brauchen gar nicht immer eine externe Menge, auf der irgendwas Interessantes passieren soll.
und diese Idee der Geschichte aufgreifen und werden zeigen, dass man in Wirklichkeit sogar so gut wie alles, was man interessant finden könnte, irgendwie innerhalb der Gruppe finden kann. Videos sind. Bitte sagen, bitte beschweren. Ich erfülle Wünsche. Und wir gehen an die Tafel. Okay, ich behaupte hier also, dass wir da so eine Operation definieren können und meine Idee ist die. Diese Rechtsnebenklassen sehen doch immer so aus, U mal irgendein Kerlchen aus der Gruppe, U mal X und X kommt aus der Gruppe. Wenn ich da jetzt von rechts noch ein Gruppenelement dran multipliziere, dann habe ich da halt stehen U mal X mal noch ein Gruppenelement und das ist ja wieder eine Rechtsnebenklasse. Das heißt, ich könnte mir jetzt überlegen, kann ich vielleicht meine Rechtsnebenklassen auf die Art und Weise irgendwie permutieren durch diese Multiplikation von rechts und was passiert da? Das möchte ich jetzt ein bisschen kommentieren. Und ich mache das jetzt mal mit diesem Sigma, damit Sie noch einmal sehen, wie das in dieser Schreibweise aussieht und entscheiden können, ob Sie das hilfreich finden oder nicht. Für alle G aus E sei Sigma G von der Menge der Rechtsnebenklassen in sich selber. Das sei definiert wie folgt. Abgebildet unter Sigma G sei das U mal X mal G. Das heißt, ich klebe einfach dieses G von rechts noch so da dran, dann habe ich jetzt einen neuen Repräsentanten, X mal G. Das sieht also so aus, als würden wir da die Rechtsnebenklassen irgendwie unter sich vertauschen, aber Vorsicht! Für eine Gruppenwirkung reicht das noch nicht und ich bin jetzt noch gar nicht bei Op 1 oder Op 2, sondern ich bin davor. Wir haben bei einer Gruppenwirkung nämlich da stehen, dass die Gruppenelemente Permutationen bewirken sollen, also bijektive Abbildung der Menge in sich selber und wir haben ja noch gar nicht geklärt, dass das, was da passiert, eine bijektive Abbildung bewirkt. Und das betone ich jetzt hier und übertreibe ein bisschen, weil das auch wieder so ein typischer Fehler ist, der passiert. Man denkt, man hat eine coole Gruppenwirkung gefunden, aber die Abbildungen, die da bewirkt werden, sind überhaupt nicht bijektiv. Und das heißt, es ist auch völlig egal, ob Op 1 und Op 2 stimmen. Das wird dann vielleicht interessant, aber es wird erstmal keine Gruppenwirkung. Hier also bitte wirklich bei der Definition alles mitlesen. Jedes Gruppenelement soll eine Permutation bewirken. Ich muss also jetzt schauen, ob dieses Sigma G überhaupt eine bijektive Abbildung bewirkt. Und es überlasse ich jetzt Ihnen, ob Sie mir eine Umkehrbildung geben wollen oder ob wir zu Fuß gucken, ob das subjektiv und injektiv ist. Beides ist hier schön. Und vielleicht, also ich weiß, dass einige hier gut sind, so Sachen zu sehen bei Abbildungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie mir direkt eine Umkehrbildung sagen können. Wie kann ich das, was da passiert, also das Rangmultiplizieren von rechts mit dem kleinen g, wie kann ich das rückgängig machen?
Ja? Ja, die gesagt, indem ich von rechts mit dem inversen Element von g
multipliziere. Okay, das gibt es, dieses g hoch minus 1, weil wir ja in der großen zu g leben. Und das ist dann die gleiche Art der Operation. Ich habe dann halt nicht Sigma G stehen, sondern Sigma G hoch minus 1. Aber es ist die gleiche Art der Abbildung und die würde es wirklich rückgängig machen. Ja, finde ich valide. Funktioniert. Machen wir. Dann ist Sigma G negativ. Bei G eine Gruppe ist. Schreibe ich gleich nochmal dazu. Kann man gar nicht oft genug sagen. Existiert bei 1, existiert bei G minus 1. Und das existiert bei G eine Gruppe ist. Ach super. super. Das heißt, jetzt haben wir da wirklich, dass Permutationen bewirkt werden. Wie gesagt, es macht auch Spaß, Identität und Subjektivität zu Fuß aufzurechnen. Aber mein Punkt war jetzt erstmal einfach nur, man kann das machen. Man kann die rechtswilligen Klassen auf diese Art und Weise permutieren. Man kann sich jetzt auch überlegen, kommt man von jeder zu jeder, dann werden später Begriffe sehen, das heißt Transitivität. Man kann sich jetzt fragen, ist das treu oder gibt es vielleicht Elemente, die hier alles festlassen? Das sind alles interessante Folgefragen, die ich jetzt nicht beantworte, sondern ich kann es einfach zum Beispiel. Das nächste Beispiel ist so, dass der Klassiker, da sage ich immer, eigentlich gehen wir zurück in die lineare Algebra. Und natürlich gibt es da eine Übungsaufgabe zu, bei der weiß ich, dass ich sie auf jeden Fall in der Serie lasse, die werde ich nicht rauswerfen. Gehen wir kurz gedanklich ein Jahr zurück, nein, nicht ganz, ein halbes, dreiviertel Jahr. Wir haben eine natürliche Zahl, wir haben einen Körper K und dann haben wir einen endlich erzeugten Vektorraum, wenn die Zahl n heißt, halt zum Beispiel n-dimensional, über unserem Körper K. Und bitte denken Sie hier allgemein und bitte denken Sie nicht nur in sowas wie R hoch n. Was wir aber wissen aus der linearen Algebra ist, dass wir jetzt eine Basis hernehmen können und wir wissen, wie viele Elemente die hat, nämlich genauso viele, wie die Dimension uns vorgibt. Das ist ja der Witz, so ist die Dimension auch. Deswegen ist die Dimension ja überhaupt ein wohldefinierter Begriff. Jetzt habe ich da also meine Basis und dann kann ich was Interessantes machen. Ich kann nämlich die symmetrische Gruppe nehmen auf genauso vielen Elementen, also in dem Fall n, und kann jetzt die Elemente aus der Sym n benutzen, um die Basisvektoren zu vertauschen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in meiner Linie auch diesmal eine Aufgabe zu hatte, nach dem Motto, immer wenn man das macht, dann bewirkt das einen Vektorraum-Automorphismus und dann kann man sogar noch schön Abbildungsmatrizen hinschreiben, die haben nur 0 und 1 und so, das ist alles ganz schön. Aber überlegen wir doch mal genau, was da passiert. Ich schnappe mir jetzt also so eine Permutation aus der Sym n. Sagen wir mal, ich nehme die Transposition 1, 2. Dann vertauscht die ja erstmal nur die Zahlen 1 und 2 und dann definiere ich, die soll jetzt bitte die Basisvektoren B1 und B2 vertauschen, das heißt, ich vertausche entlang der Indizes. Dann habe ich jetzt eigentlich noch gar keine Abbildung des Vektorraums. Ich muss jetzt noch lineare Fortsetzung machen. Und dann kriege ich eine Abbildung des Vektorraums in sich selber und ich behaupte, das wird immer bijektiv, wegen Abbildungsmatrizen und Gedöns. Bitte wiederholen Sie nochmal an der Stelle, was Sie für die lineare Algebra dafür brauchen, das macht Spaß. Und auf die Art und Weise wirkt die Gruppe Sym n auf jedem n-dimensionalen Vektorraum. Ich kann immer das machen. Ich schnappe mir eine Basis und ich permutiere die Basisvektoren entlang ihrer Indizes, mache lineare Fortsetzung, fertig. Super interessante Wirkung, die man ganz oft braucht. Ganz viel interessante Gruppentheorie kommt daher. Und wir werden uns noch damit befassen in den Übungsaufgaben und wenn Sie wollen, auch darüber hinaus, was da so passiert und warum das interessante Wirkungen sind. Aber jetzt haben Sie mal unterschiedliche Beispiele gesehen. Einmal was Internes in der Gruppe selber mit Nebenklassen und einmal was, was quasi lineare Algebra ist. Und ich hoffe, dass das ein bisschen weiterhilft. Erstens, um zu sehen, aha, okay, so funktionieren Gruppenwirkungen. Und zweitens, um zu glauben, dass es ein super wichtiges Konzept ist, das an vielen Stellen vorkommt. Und wir haben noch Zeit. Also kann ich, wollte ich da noch was ergänzen? Nö. Wir können uns jetzt den Satz von Cayley anschauen. Der Satz von Cayley erklärt uns quasi, dass man in symmetrischen Gruppen sehr viel allgemeine Gruppentheorie sehen kann. Das ist eine ganz vage, anschauliche Art, das zu sagen. Im Prinzip sagt er uns, dass wenn ich mit einer beliebigen Gruppe G starte, dass es dann eine Möglichkeit gibt zu sehen, dass eine Faktorgruppe von G, also vielleicht nicht ganz G, aber eine Faktorgruppe davon, sichtbar ist in einer großen symmetrischen Gruppe. Und wenn man jetzt denkt, dass man symmetrische Gruppen ganz gut versteht und was die so machen und wie deren Struktur so aussieht, dann könnte man durch diesen Satz auf die Idee kommen, ach so, das hilft mir dann allgemein dabei, Gruppen zu verstehen, weil ich nämlich Stückchen davon in so einer symmetrischen Gruppe sehe. Und das kann auch wieder dabei helfen, Argumente zu finden, Beweisideen zu haben und so. Das ist der Satz von Cayley. Und ich denke, dass wir durchaus Zeit haben, den Anfang des Beweises zu machen. Ich weiß nicht, ob wir alles schaffen. Ich wische mal ein bisschen. Dazu habe ich das gar nicht mehr angeschrieben, aber das stand, glaube ich, auch genug in den Notizen, oder? Mit den Vektorraumgeschichten. Dann fange ich hier mit dem Beweis an. Da ist genug Platz. Ich bin dann hier auch noch auf der Tafel im Video. Und wir klären erstmal genau, was da steht.
Die Idee für diesen Satz ist wieder das, was wir vorhin gesehen haben, nämlich, dass wir mit einer Untergruppe beginnen und wir werden gleich die Operation betrachten, die wir hier in A angeschaut haben, also diese Wirkung durch Multiplikation von rechts auf der Menge der Nebenklassen. Im Zusammenhang damit werden wir sehen, dass Untergruppen der Form U hoch klein g und die Notation kriegt später noch Kontext, dass die wichtig werden. Jetzt erstmal benutze ich das nur als Notation. U hoch ein kleines g ist definiert als Menge aller Elemente g hoch minus 1 mal klein u mal g, wobei das kleine u aus u kommt. Das heißt, das sind diese Leute, die man bilden würde, wenn man nachgucken wollte, ob u ein Normalteiler ist. Die gucken wir uns an, aber wir fordern halt nicht, dass u ein Normalteiler ist, sondern u darf einfach irgendeine Untergruppe sein. Trotzdem sind diese Elemente dieser Bauart für uns interessant und wir sehen gleich warum. Denn wir schneiden jetzt über all diese u hoch g für alle kleinen g aus g. Das wird unsere Untergruppe d, dieser Durchschnitt. Dann brauchen wir noch den Index von u in g, weil das ja sagt, wie viele Nebenklassen wir haben, also wie groß die Menge ist, auf der wir da jetzt operieren. Und jetzt basteln wir all diese Zutaten zusammen. Wir haben unseren Index n, wir haben diesen Durchschnitt von seltsamen Untergruppen d, wir sehen gleich, woher der kommt, und behaupten jetzt, erstens, dieses d ist ein Normalteiler, sodass es überhaupt sinnvoll ist, von der Gruppe g modulo d zu reden, das steht hier so versteckt mit drin, aber viel wichtiger ist noch, bei dieser Gruppe wissen wir quasi, oder haben wir eine Idee, wie sie aussieht, weil wir nämlich einen Isomorphismus finden können, hinein in die symmetrische Gruppe Sym n, das heißt, das Ding ist isomorph zu einer Untergruppe davon. Und das riecht nach Homomorphiesatz, zu Recht. Aber vorher müssen wir gucken, wie wir jetzt diese Gruppenoperation ins Spiel bekommen auf der Menge der Nebenklassen von U und G. Gucken wir mal, ob wir den ganzen kriegen oder nur teilweise. Wir haben überhaupt keinen Grund zu hetzen, wir haben heute schon sehr viel geschafft. Fangen wir an damit, dass wir nochmal dieser Operation hier irgendwie Notation zuweisen. Wir verwenden die Operation, O oft nehme ich jetzt als Operationsabkürzung von G auf. Jetzt geht's los, damit wir sehen, dass wir hier wirklich so eine Gruppenwirkung haben und damit wir die Notation da schon anwenden können, nenne ich jetzt die Menge der Nebenklassen Omega. Und wir verwenden genau die Operation, die hier oben steht, im Beispiel 3, 6, a. Das heißt, wir schnappen uns die Nebenklassen und multiplizieren von rechts mit den Gruppenelementen und das ist unsere Operation. Wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser Idee, dass man die Wirkung mit so einem Homomorphismus Sigma schreibt, dann startet Sigma in der Gruppe G, denn die Gruppenelemente sind ja die Leute, die jetzt wirken. Und wir landen in der symmetrischen Gruppe auf Omega, also auf der Menge der Nebenklassen. Und wie viele sind das? Naja, das sagt uns der Index. Es sind n Stück. Also landen wir sozusagen in Sym n, wenn wir diese Nebenklassen jetzt so durchnummerieren und so tun, als eine einfach die Zahlen von 1 bis n. Diese Nebenklassen permutieren, nummeriere diese Nebenklassen sozusagen mit 1 bis n durch und dann weiß ich, dass zu dieser Permutation der Nebenklassen quasi ein Element aus der Sym n gehört. Und ich bilde dann insgesamt mein Gruppenelement mit Sigma auf diese Permutation in Sym n. Wenn ich mir also jetzt irgendwie ein Gruppenelement schnappe und ich mache diese Operation, die wir besprochen haben, und dabei werden die ersten beiden Nebenklassen von U vertauscht. Ich muss die ja irgendwie anordnen, damit das Sinn ergibt, erste, zweite, dritte und so weiter. Und sagen wir mal, die ersten beiden werden vertauscht. Dann merke ich mir, aha, diese Wirkung hier, die macht dasselbe wie die Transposition 1, 2, also bildet dieses Gruppenelement auf das Element 1, 2 in der Sym n ab. Das ist quasi die Idee. Ich nummeriere die Nebenklassen durch und bezeichne dann diese Permutation so wie die Elemente aus der Sum n, weil es einfacher ist, mit diesen Elementen zu rechnen. Na gut, riecht nach Homomorphiesatz. Das heißt aber, dass wir irgendwie den Kern dieser Wirkung verstehen müssen. Damit fangen wir jetzt an und das wird dann auch der Moment sein, wo ich den Beweis unterbreche. Da kann man gut nächste Woche wieder einsteigen. Und muss dann auch wirklich nur noch den Homomorphiesatz draufwerfen. Das ist dann, glaube ich, ganz nett, um wieder reinzukommen. Was ist der Kern? Na, das sind die Leute, die bei dieser Wirkung hier in Sum n auf dem 1-Element landen. Das heißt, da bewege ich nichts. Das heißt, ich bewege auch keine Nebenklasse. Das sind also die Elemente, die aus G für die gilt, dass sich alle Nebenklassen S-Klasse und da oben steht ja, was wir mit den Nebenklassen machen. Das heißt, für alle X aus G ist U mal X mal G das gleiche wie U mal X. Da oben steht, was die Wirkung ist und das habe ich hier nur eingesetzt, um zu sehen, was es bedeutet, dass die alle gleich gelassen werden. Und es müssen alle gleich gelassen werden, denn das ist das, was die identische Abbildung macht. Und jetzt forme ich das noch zu einer Runde und dann steht der Kern da. Los geht's. Erste Umformung, also zwei war geraten, aber machen wir uns zwei. Erste Umformung. Zwei Nebenklassen von U sind gleich, genau dann, wenn der eine Repräsentant mal das Inverse vom anderen in der Untergruppe nimmt. Das heißt, ich schnappe mir jetzt hier dieses x, nehme x hoch minus 1 und wenn ich das von rechts ran multipliziere, dann sehe ich, hier steht u und hier steht u mal g mal x hoch minus 1 und beide repräsentieren u, also muss das ein u liegen. Das heißt, es ist x mal g mal x hoch minus 1 in u. Dass das in u liegt, ist gleichbedeutend damit, dass dieses kleine g in u hoch x liegt. Denn wenn wir uns angucken, wie dieses u hoch x definiert war, stimmt das? Oder u hoch x hoch minus 1? Mal eben. U hoch x hoch minus 1 ist nach unserer Definition, die in dem Satz mit drin steht, die Menge aller x mal u hoch minus 1 pro Ort. Also es ist so richtig. Dass das in u liegt, heißt, dass das kleine g in u hoch x hoch minus 1 liegt. Und das soll aber für alle x gelten. Also ist das im Durchschnitt, wie man alle u hoch x hoch minus 1 oder x hoch minus 1 in g ist. Aber wenn ich über all diese x hoch minus 1 laufe, ist das selber, als wenn ich über die Gruppenelemente selber laufe. Denn alle haben eine Basis, alle sind eine Basis von irgendwas. Also ist das d. Und da können wir das gut aufnehmen. Wir haben jetzt geklärt, dass wir da so einen Homomorphismus haben. Wir haben geklärt, was der Kern ist. Und verstehe jetzt, warum wir diese Notation damals verschwinden im Satz. Und jetzt schaue ich mal, ob es bis hier Fragen gibt, denn der Beweis ist dann quasi fertig. Jetzt muss man nächstes Mal das nur aufgreifen, sich erinnern, was passiert ist und den Homomorphiesatz draufwerfen. Und dann ist das fertig. Gucken wir mal, ob es da irgendwelche Fragen sind. Ich sehe gerade keine. Okay, nochmal, gib ihm nochmal so einen Moment. Gut, da werden Sie dann nächste Woche eingesammelt. Aber nicht von mir, ich bin nächste Woche auf einer Tagung. Vorlesung wird vertreten, ansonsten ist alles wie sonst. Es wird die gleichen Aufnahmen geben und so. Aber hier wird eine andere Person stehen und das hoffentlich genauso gut erklären wie ich. Und bitte seien Sie dann auch genauso munter und stellen Sie genauso viele Fragen wie sonst auch immer. Und wir sehen uns in 2 Wochen. Oder diese Woche Mittwoch. Und Donnerstag. Bis dann.